Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 53, heute am 12.12.2018. Diesmal wieder mit mir, Konstantin van Leinten. Ich bin aus dem Urlaub zurück und mir gegenüber sitzt
Corinna Budras, hallo. Ja, wir haben eine Menge vor, auch wahnsinnig aktuelle Dinge. Wir starten gleich mal in die Brexit-Woche. Da hat sich ja einiges getan, auch ganz heute aktuell mit dem Misstrauensvotum. Und untergegangen ist vielleicht so ein ganz klein bisschen ein spektakuläres EuGH-Urteil zu eben jener Brexit-Frage, der Exit vom Brexit. Das wollen wir hier mal ein bisschen vertiefter vorstellen. Dann hat es außerdem noch eine wichtige Entscheidung des EuGH gegeben zu den Anleihekäufen der EZB. Das wird uns Konstantin schwungvoll beibringen.
Ich hatte das außerordentliche Vergnügen, mich in diese Thematik vertiefen zu dürfen.
Und er hat versprochen, dass es jetzt so erklären kann.
Leben einfach.
Er hat versprochen, dass es jetzt so erklären kann, dass es auch wirklich alle verstehen. Das ist immer schön. Dann startete die Woche mit einem Bahnstreik. Wir schauen uns an, wie legal die Sache war. Außerdem gab es ein Urteil, das ein bisschen Anzügliches zum Gegenstand hat. Es ging nämlich um eine strippende Nonne eigentlich und inwieweit das die Erregung öffentlichen Ärgernisses bedeutet.
Also eine Schauspielerin, die eine Nonne in einer Fernsehsendung spielt, aber sie hat dann diesen Titel nackte Nonne bekommen und das klingt erstmal so sehr boulevardesk, aber gibt
ist
durchaus Anlass zu Ausführungen, die bis ins Jahr 1952 zurückreichen und eigentlich an die Grundfesten unserer Verfassung rühren.
Ah, hört, hört. Dann gibt es auch noch den Digitalpakt, den wir uns genauer angucken wollen. Das ist eigentlich eine Finanzspritze für die Schulen, 5,5 Milliarden Euro. Aber es gibt Ärger in diesem Zusammenhang mit dem Geldregen, weil damit dazu nämlich in die Hoheit der Länder, der Bundesländer eingegriffen wird. Und das wollen sie sich nicht gefallen lassen. So interpretieren sie es jedenfalls. Also auch das wird Thema dieser Podcast sein. Und natürlich haben wir dann am Ende wieder zwei gerechte Urteile.
Ja, aber starten wir doch mal mit dem ganz oberaktuellen Thema, ne?
Richtig. Ganz frisch heute am Mittwoch kam die Nachricht rein, dass sich Theresa May einem Misstrauensvotum stellen muss. Und natürlich ist es hochaktuell und kann morgen schon wieder vorbei sein. Das ist uns bewusst. Aber wir sind nun mal eine Sendung mit sehr aktuellem Anspruch und wollten vielleicht mal erklären, wie das überhaupt zustande gekommen ist und wie es dann weitergeht. Das wird ja wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage uns beschäftigen. Also, die Brexit-Woche startete eigentlich ganz positiv für das Vereinigte Königreich, denn der EuGH hat dem Land wirklich weitreichende Zugeständnisse gemacht beim Brexit. Dazu kommen wir gleich. Dann hat Theresa May allerdings auch am Montag einfach festgestellt, dass der Gegenwind zu groß ist für ihr Brexit-Abkommen, dass sie ja vereinbart hat mit den europäischen Mitgliedsländern und deswegen die Abstimmung im Unterhaus vertagt auf unbestimmte Zeit. Und jetzt bekommt sie die Quittung. Heute Morgen, also am Mittwoch, wurde deutlich, sie muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Und dann deswegen wollten wir uns mal angucken.
An diesem Punkt kippt ja? Corinnas iPad. Wir haben das nämlich, das kann man an der Stelle vielleicht mal dazu sagen, wir waren hier bisher so ganz altmodisch immer mit ausgedruckten Notizen auf Papier und diesmal ist Corinna mit einem iPad hier, aber es hat noch so ein bisschen Standschwierigkeiten.
Ich wollte es mal anders machen, weil auch diese Zettelwirtschaft sorgt ja immer für viel Lärm, ja, im Hintergrund.
Es raschelt ein bisschen, gebe ich zu, ja. Ich habe immer noch Zettel.
Aber dafür knallt jetzt mein iPad runter. Nun gut. Also, wo waren wir stehen geblieben? Beim Misstrauensvotum. Also, wie kommt das zustande? Das ist nämlich wirklich ein ziemlich interessantes Verfahren. Also, auch vielleicht sehr typisch für die britische Politik, wo ja vieles auf Traditionen fußt, die sich vielleicht auch nicht mehr so ganz erklären lassen. Denn das Misstrauensvotum ist etwas, was die Parteien jeweils regeln. Ne? Also jede Partei hat für sich genommen ein eigenes Prozedere. Bei den Tories, bei den Konservativen läuft es eben so. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder die Parteivorsitzende Theresa May tritt zurück. Davon kann hier wirklich keine Rede sein. Oder, das ist eben die zweite Alternative, es regt sich auf den hinteren Bänken so viel Unmut, dass es zu einem Misstrauensvotum kommt. Und dieser Unmut muss sich manifestieren in 15% der Stimmen, also der Stimmen der Tories im Parlament.
Und das Interessante, der Abgeordneten,
genau.
Und das sind ja gar nicht so unfassbar viele, also 15%.
Ja, okay. Genau, 48 genau Köpfe, die da für ein solches Votum stimmen müssen. Und das Ganze wird dann eben durch folgendes Verfahren in Gang gesetzt. Sie müssen nämlich Briefe schreiben, und zwar an den Chairman des Komitees 1922.
Okay.
Auch köstlich. Also das ist eben eine politische Vereinigung, übrigens wirklich der Hinterbänkler, benannt nach den Unterhauswahlen 1922, wurde sie gegründet 1923, also eben erst im Nachgang dessen. Und das ist eben eine Vereinigung, die den Hinterbänklern im Parlament besonderes Gewicht geben soll. Und die dürfen dann, eben 48 jetzt im Moment an der Zahl, dem Vorsitzenden, das ist Graham Brady, einen Brief schreiben und müssen da eben ihr Misstrauen bekunden. Und er sammelt diese Briefe und sagt nicht, wie viele er bekommen hat. Es sei denn, die 15%-Marke wird gerissen. Das ist wohl offensichtlich heute an diesem Mittwoch der Fall gewesen. Dann kündigt er an, dass dieses Misstrauensvotum durchgeführt werden muss. Wie wird das dann durchgeführt? Kann übrigens sehr schnell passieren, also innerhalb von einem Tag. Der Vorsitzende wird dann eben den Zeitplan in Gang setzen, wird festlegen. Wie gesagt, das kann schnell passieren. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie überlebt dieses Misstrauensvotum, dann ist sie tatsächlich safe für ein weiteres Jahr. Also das darf nicht einfach wiederholt werden. Und dann, das wäre dann sozusagen eine Stärkung ihrer Position. Ne? Deswegen hat man auch davor ein bisschen zurückgeschreckt, weil die Tories sich bisher nicht sicher waren,
ob sie das. Also man braucht 15%, um das zu starten, aber ich nehme an, man braucht dann über 50%, ja, um sie tatsächlich abzusetzen. Genau. Ne? Sonst wäre es ja ein bisschen irre. Ja. Und das ist aber nur eine innerparteiliche Geschichte. Das heißt, wenn das durchgeht, dann... was hieße das dann eigentlich? Also,
wenn es durchgeht,
dann würden die Tories einen neuen Premierminister oder Ministerin stellen?
Ja, das ist eben interessant. Es geht nämlich zuallererst eben um den Vorsitzenden der Partei, der dann natürlich auch Premierminister werden würde. Aber es ist tatsächlich ein innerparteiliches Verfahren, anders als bei uns. Ne? Da geht es ja sozusagen um den ganzen Bundestag, der dann bei einem Misstrauensvotum entscheiden kann.
Die Kanzlerschaft quasi.
Genau. Und hier ist es ein rein innerparteiliches Konstrukt und deswegen richtet sich das auch nach deren persönlichen Regeln.
Ne? Okay.
So, wenn sie das nicht überlebt, dann ist natürlich die Frage, wer stattdessen rankommt, und auch das ist ziemlich interessant. Es müssen nämlich muss ein Kandidat gefunden werden, mindestens einer, wenn es nur einer ist. Ja, weiß jetzt gar nicht, ob sich so viele drängeln um diesen Posten zurzeit, denn damit kann man ja wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Aber wenn es einer ist, dann ist das relativ klar, dann wird der eben die Vorsitzende der Partei, die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Partei, und wird dann wahrscheinlich der nächste Premierminister. Ist das nicht der Fall, sind da mehrere Personen, dann kommt es zu einem Auswahlprinzip. Also zunächst, nehmen wir mal an, es sind drei oder vier, wird die Zahl so reduziert durch Stimmen der Abgeordneten, dass tatsächlich nur zwei übrig bleiben. Und die werden dann in einem Mitgliederentscheid den Mitgliedern vorgelegt.
Und also nicht nur den Abgeordneten, sondern dann stimmt quasi die Basis ab.
Richtig, genau. Und dann wird eben diejenige in so einem sehr komplizierten Mitgliederentscheid gewählt. Das kennen wir noch von der SPD hier. Die haben sich das ja damals auch auferlegt in verschiedenen Konstellationen. Ne? Also das ist in der Tat ein wirklich durchaus ungewöhnliches Verfahren. Deswegen dachten wir, können wir es hier mal vorstellen. auch wenn uns womöglich die Aktualität demnächst überholt. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Jetzt kommen wir mal zum EuGH. Was hat denn der EuGH gesagt? Das war nämlich ein ziemlich, du wolltest noch was sagen?
Ja, nee, ist, eigentlich knüpft es genau daran an. Ne? Also generell beim Brexit ist ja momentan, kann man sich nie sicher sein, wie lange die eigenen Ausführungen noch gültig sein werden. Der EuGH jedenfalls hat den Briten die Tür zur Rückkehr oder vielmehr zum Verbleib in der EU offen gehalten. Ne? Es zeichnet sich ja doch zusehends ab, dass diese ganze Brexit-Geschichte irgendwie mindestens mal nicht so glatt von der Bühne geht, wie von verschiedenen Seiten vorher erhofft und versprochen. Der EuGH hatte jetzt die Frage zu beantworten, ob die Briten ihre Austrittserklärung, die sie ja vor inzwischen bald 2 Jahren abgegeben haben, einfach wieder zurücknehmen könnten, einseitig, oder ob sie dazu der Zustimmung sämtlicher anderer Mitgliedstaaten bedürften. Und er sagt, nein, bedürfen sie nicht. Sie könnten also, wenn sie denn wollten, einfach sagen, hoppla, wir haben gemerkt, großer Fehler, das Verhandlungsergebnis, das wir hier erzielen konnten, Klammer auf, das ja zugleich auch Grund für dieses Misstrauensvotum ist, Klammer zu, ist unbefriedigend, no deal Brexit finden wir auch doof, dann bleiben wir doch lieber drin.
Und das andere, das Interessante ist übrigens, dass dieses Urteil mal wirklich die ganze Diskussion hier überdauern wird, denn das ist eher so ziemlich für die Ewigkeit gemacht. Ich finde das wirklich ganz interessant, deswegen wollten wir es hier nochmal vertiefen, denn er hat sie nicht nur aufgestoßen, die Tür, sondern ziemlich weit aufgemacht, also als ein klaffendes Scheunentor. Denn was der EuGH gesagt hat, ist, dass das Vereinigte Königreich und übrigens auch natürlich jedes andere Mitgliedsland, das immer sich entscheidet, dieses Verfahren zu durchlaufen, seine Austrittserklärung frei und einseitig widerrufen kann. Ja? Und das ist eigentlich sehr, sehr weitgehend, auch weitgehender als das, was der Generalanwalt vorgeschlagen hat in seinem Gutachten. Und zwar haben sie es auf 2 Säulen basiert, die Entscheidung. Einmal natürlich auf der Entstehungsgeschichte von Artikel 15 des EU-Vertrages. Dazu muss man eben wissen, dazu hatte Artikel 50 nie irgendetwas gesagt. Deswegen war die Frage immer offen, was passiert eigentlich, wenn sich die Briten das anders überlegen? Ja, deswegen musste eben eine Entscheidung her des Europäischen Gerichtshofs. Sie wurde übrigens von einem schottischen Gericht erzwungen und war jetzt gar nicht so sehr im Sinne des Vereinigten Königreichs, was vielleicht auch ein bisschen bizarr ist. Die hatten tatsächlich versucht.
Nicht im Sinne der Schotten jedenfalls. Oder?
Nicht im Sinne des Vereinigten Königreichs. Also tatsächlich, die Regierung Theresa May hat versucht, diese Entscheidung zu unterbinden. Okay. Also man kann jetzt auch viel spekulieren, warum das so ist. Obwohl sie ihnen ja wirklich eigentlich
mehr Handlungsoptionen eröffnet, ja.
Entgegenkommt. Aber es war tatsächlich so, dass sie da sogar gegen die Zuständigkeit plädiert haben, also da Argumente dagegen eingeführt haben, um eine Entscheidung in der Sache eben zu verhindern. Und darauf ist aber der EuGH gar nicht eingegangen. Er hat eben gesagt, hier ist eben zumindest theoretisch ja einfach die Relevanz vorhanden und deswegen entscheiden wir jetzt einfach. Also das ist so ein interessanter Nebenkriegsschauplatz. Aber also der EuGH hat es eben nicht nur auf Artikel 50 des EU-Vertrages basiert seine Entscheidung, sondern auch auf dem Prinzip der Ever Closer Union, ja, also dieses Integrationsprinzip, dass es sozusagen nur eine Richtung gibt, nämlich immer stärker zusammenzuwachsen. Ja, und im Grunde genommen, das ist so ein bisschen paradox, ne? Denn das ist ja genau das, was die Briten nicht wollten. Ja. Ne? Also das ist ja genau ein Prinzip, ein Argument für den Auftritt, dass ihnen das alles zu eng geworden ist und zu verpflichtend. Und auch hier wieder interessanterweise, selbst im Austritt zeigt sich, dass da ist die Integration das Prinzip, das über allem steht.
Ja, es eröffnet natürlich diese Entscheidung ein gewisses Erpressungspotenzial auch für andere Staaten, indem man nämlich den Austritt erklären kann und dann 2 Jahre lang verhandeln kann, gucken kann, was man für sich rausholen würde im Falle eines Austritts, also was für ein Abkommen man dann eben irgendwie ausverhandelt kriegt. Und wenn man das doof findet, kann man dann immer noch sagen, ach hoppla, wisst ihr was, wir bleiben doch dabei. Allerdings hat man ja nun eben zumindest hier im Präzedenzfall der Briten auch gesehen, dass das Verhandlungsergebnis eben nicht so besonders berauschend ist. Und das wäre es dann sicherlich auch vor dem Hintergrund dieser Entscheidung auch wahrscheinlich im künftigen Verfahren ebenso. Aber gut, die Möglichkeit besteht. Gucken wir mal, was passiert.
Genau, was vielleicht sogar noch ganz interessant ist. Aus dem Urteil scheint sich auch eine Verpflichtung zu ergeben, der Mitgliedstaaten eine Fristverlängerung zu gewähren, wenn sich das Vereinigte Königreich das noch ein bisschen genauer überlegen muss, womöglich auch nochmal eine Abstimmung über den Brexit herbeiführen muss. Das wäre zum Beispiel ein Grund, weshalb die Mitgliedstaaten gezwungen sein könnten, die Austrittsphase nochmal zu verlängern, also über den 29. März 2019 hinaus. Mhm. Also auch vor diesem Hintergrund.
Okay, da dachte ich ja, das hieß es ja nämlich früher immer, das sei so ein total zwingender Automatismus ab dem Tag der Erklärung 2 Jahre und dann gilt's. Aber gut, der EuGH tut, was er kann, um den Briten jedenfalls die Möglichkeit zu geben, sich nochmal zu besinnen. Soll es das dazu gewesen sein? Oder
ja, das soll es dazu gewesen sein.
Okay, dann kommen wir zu einer anderen Entscheidung des EuGH. Etwas technischer Natur vielleicht, aber sehr, sehr wichtig. Es geht um die Anleihenkäufe der EZB. Jetzt mag manch einer denken, haben wir das nicht irgendwie vor ein paar Jahren alles schon mal durchgespielt? Doch, ja. Schon, aber mit dem großen Unterschied, dass es damals gar nicht passiert ist, inzwischen aber schon. Also nämlich, ich glaube 2014 gab es die Vorlage des Bundesverfassungsgerichts und 2015 die erste Entscheidung des EuGH zu Anleihenkäufen. Aber die EZB, die Europäische Zentralbank, hat damals gar keine Anleihenkäufe durchgeführt. Sie hat lediglich gesagt, oder vielmehr ihr Chef Mario Draghi hat gesagt, wir werden das tun, wenn es nötig sein sollte. Ja, also we will do whatever it takes, waren damals so diese viel zitierten Worte. Und das alleine, diese Ankündigung, dass die EZB notfalls, um den Euro zu retten, bereit wäre, Anleihenkäufe mehr oder weniger in beliebiger Höhe zu tätigen, hat damals bereits gereicht, um die Finanzmärkte nach der Krise soweit zu beruhigen. Und das wurde dann quasi Gegenstand einer ersten Vorlage zum EuGH, in der schon mal zu klären war, welche grundlegenden Parameter denn für solche Anleihenkäufe gelten
würden. Dazu muss man Folgendes sagen, es geht hier nicht um Anleihen von Unternehmen oder so, sondern es sind eben Staatsanleihen von kriselnden Staaten wie Griechenland, Portugal, Irland, war immer im Gespräch, ne?
Ja.
Um die zu stützen.
Genau. Und da hat der EuGH natürlich schon so ein paar Pflöcke eingeschlagen. Und dann allerdings, Anfang 2015, ging es los, dass die EZB tatsächlich angefangen hat, Anleihen zu kaufen. Und zwar in ganz erheblichem Umfang, in Höhe von 60 Milliarden monatlich. Inzwischen sind es nur noch 15 Milliarden. Das ist vor relativ kurzem reduziert worden und könnte auch möglicherweise zum Jahresende dann ganz aufhören. Also mit anderen Worten, der Großteil dieser Käufe ist jetzt erstmal geschehen. So, jetzt vielleicht, bevor wir so richtig zum juristisch Eingemachten kommen, erstmal die Frage, warum macht die EZB das überhaupt? Und wo nimmt die Kohle her?
Haben so eine Gelddruckmaschine im Keller.
Die haben tatsächlich eine Gelddruckmaschine im Keller, ja. Warum macht sie es? Naja, weil die EZB, deren Mandat, deren Auftrag, deren Existenzsinn ist es, die Währungspolitik zu betreiben in der EU, also für eine stabile Währung zu sorgen, die Inflation bzw. Deflation des Euro unter Kontrolle zu halten. Und die EZB strebt eine Inflationsrate von ungefähr 2% an. Das sagt sie, oder sagen eben viele Ökonomen, ist gut für die Wirtschaft. Viele Staaten haben ja das Problem einer hohen Inflation. Die EU hat das gegenteilige Problem einer zu niedrigen Inflation. Ja, so sieht es zumindest die EZB, nämlich deutlich unter 2%. Um die Inflation irgendwie in die Höhe zu treiben, hat die EZB erstmal den Leitzins auf 0 praktisch gesenkt. Das alleine hat aber nicht ausgereicht. Und dann hat sie eben März 2015 ging es los, angefangen, diese Staatsanleihen zu kaufen. Warum führt das zu einer gesteigerten Inflation oder warum hofft die EZB zumindest, dass das so sein wird? Naja, der Kauf dieser Staatsanleihen, das ist nicht so, dass da vorhandenes Geld irgendwie ausgetauscht wird, sondern es wird tatsächlich jedes Mal neues Geld geschaffen. Also wenn die EZB im Monat für 60 Milliarden Euro Staatsanleihen kauft, dann schafft sie diese 60 Milliarden aus dem Nichts. Die ist einfach so, dass sie dann von Staat, sagen wir mal beispielsweise von Griechenland, für 10 Milliarden Anleihen kauft und dann hat eben Griechenland ist im Einzelnen ein bisschen komplizierter, aber ein Guthaben von 10 Milliarden bei der EZB, die es vorher nicht gab. Ja. Das heißt, die Gesamtmenge an existierenden Euro, die werden natürlich nicht wirklich gedruckt. Ja. Das muss ja nicht, das wird ja nicht in Bargeld, nicht in Koffern überreicht. Das sind alles elektronische Positionen. Aber jedenfalls die Gesamtmenge an existierenden Euro vergrößert sich. Damit sollte man zumindest meinen, wird der einzelne Euro mehr wert, weniger wert. Das heißt, die Inflation steigt, so die Hoffnung. Das ist vielen Leuten ein Dorn im Auge, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie sagen, durch die niedrigen Zinsen bringt es nichts mehr, sein Geld auf die Bank zu legen. Ja, dass der normale Sparer kriegt keine Zinsen mehr, ist ja auch tatsächlich so. Zum anderen, der Euro wird dadurch weniger wert gegenüber anderen Währungen, zum Beispiel gegenüber dem Dollar. Auch das stimmt, klar, wenn ich einfach immer mehr Euro quasi erschaffe und in den Kreislauf pumpe, dann ist der einzelne Euro eben weniger wert. Und vor allen Dingen drittens, und das ist wohl der wichtigste Kritikpunkt, heißt es, auf diese Weise werden diejenigen Staaten, die keine solide Haushaltspolitik betreiben, querfinanziert von der EZB. Denn die wissen ja, wir können diese Anleihen ausgeben, also das sind im Prinzip einfach, ist im Grunde genommen einfach eine Form für einen Staat ein Darlehen aufzunehmen. Ne? Der Staat sagt dann halt hier, die Anleihe läuft bis dann und dann, dann müssen wir euch das zurückzahlen, das kann auch ein extrem langer Zeitraum sein. Und wenn die EZB das kauft, dann können die sich ja auf diese Weise jederzeit Geld verschaffen, egal wie ineffizient sie möglicherweise ihre innerstaatliche Wirtschaft führen. Und das ist natürlich eben der Hauptkritikpunkt an diesem Programm. So,
Das ist insbesondere eben auch ein Kritikpunkt, der von den Klägern angebracht wurde. Ne? Da ist übrigens ganz prominent immer Peter Gauweiler dabei. Ja. Ne? Einerseits natürlich CSU-Politiker, ein Urgestein, CSU-Urgestein und dann ein sehr rühriger Anwalt aus München. Mhm. Der da eben das Bundesverfassungsgericht und den EuGH schon seit Jahren in dieser und jener Frage im Zusammenhang mit der Euro-Rettung beglückt.
Ja, so kann man sagen. Und ebenfalls dabei ist Bernd Lucke, der, ja.
Wer war das noch gleich?
Ökonomieprofessor, der in der AfD 1.0, wenn man das so nennen kann. Ja. Also quasi zur Gründungsriege der ursprünglichen AfD, als es aber eben die AfD noch deutlich mehr so um Wirtschaftsfragen und Euro-Kritik, also nicht EU-Kritik, sondern vor allen Dingen Euro-Kritik kreiste und noch nicht so weit rechts außen war, wie sie es heute ist. Gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall diese beiden und auch noch etliche andere gehören da zur Klägerriege. Das funktioniert so rein technisch erstmal, dass die Verfassungsbeschwerde erheben vorm Bundesverfassungsgericht und das, weil der Anknüpfungspunkt quasi wäre zu sagen, es gibt, das Bundesverfassungsgericht kann zwar nicht unmittelbar über die EZB urteilen, die ist nicht seiner Rechtsprechung unterstellt, aber das Bundesverfassungsgericht könnte theoretisch der Deutschen Bundesbank untersagen, im System der EZB weiter mitzuwirken, quasi sich daran zu beteiligen. Und das könnte es tun, entweder wenn ein Verstoß gegen die Verfassungsidentität vorläge, also wenn durch das, was die EZB da macht, in fundamentale, unabänderliche Grundsätze der deutschen Verfassung eingegriffen würde indirekt oder wenn es in anderer Weise überhaupt nicht von den europäischen Verträgen gedeckt wäre. So, aber natürlich hat das Bundesverfassungsgericht entscheidet das jetzt nicht mal von jetzt auf gleich allein, sondern legt es erstmal dem EuGH vor, der ja natürlich in erster Linie dazu berufen ist, das, über das Wirken der EZB zu urteilen.
Das ist nett, dass du das so sagst. Selbstverständlich legt das Bundesverfassungsgericht vor. Also wenn ich mich richtig erinnere, war vor Jahren auch genau das natürlich ein riesiger Streitpunkt. Das Bundesverfassungsgericht hat nie jemals vorgelegt. Und erst im Zuge dieser ganzen Streitigkeiten, auch ESM und so weiter, also ist es zur Überzeugung gelangt, jetzt ist es doch endlich mal Zeit, dies zu tun. Wurde dafür auch viel kritisiert. Ne?
Klar, die Kläger haben natürlich gehofft, dass es direkt kurzen Prozess macht. Zumal zu erwarten war der EuGH, der in seiner Entscheidung schon die Tendenz, das Wirken der europäischen Institutionen eher abzusegnen. Und wenn sich quasi die Partikularinteressen eines Mitgliedstaats und eben das Funktionieren der EU, so wie sie aktuell läuft, gegenüberstehen, dann geht die Entscheidungstendenz schon dahin, dass es eher zugunsten von Letzterem ausgeht. So in der Tat auch hier, sowohl in der Entscheidung 2015 als auch in der jetzt aktuellen vom Dienstag dieser Woche hat der EuGH gesagt, dass das, was die EZB macht, in Ordnung geht. Warum geht es in Ordnung? Naja, auch der EuGH sagt, Es gibt das Verbot der Finanzierung von Einzelstaaten. Also die EZB dürfte in der Tat nicht hingehen und sagen, pass mal auf, beispielsweise Spanien oder Italien, ihr könnt misswirtschaften, wie ihr wollt, wir kaufen alle eure Anleihen, macht euch mal keine Sorgen. Ja, so in etwa, das wäre vollkommen unzulässig. So ist allerdings natürlich das Anleihenkaufprogramm auch nicht ausgestaltet, sondern das hat natürlich eine ganze Reihe von Sicherungsmechanismen eingebaut, die dazu führen sollen, dass die Länder sich nicht darauf verlassen können, dass ihre Anleihen tatsächlich von der EZB gekauft werden. Sie werden es zwar oftmals, aber eben auch nicht immer und nicht unbedingt. Erstens schon mal kauft die EZB sowieso überhaupt nicht von den Ländern direkt, sondern es wird von irgendwelchen Großinvestoren oder Banken gekauft und denen kauft es die EZB wiederum ab. Die Kläger sagen aber, naja, aber das ist halt so ausgestaltet, dieses Anleihenkaufprogramm, dass die Investoren genau wissen, wenn wir die Anleihen kaufen, kauft die EZB sie uns ab. Also es ist im Grunde genommen einfach nur so ein Mittelsmann, ist letztlich eine Umgehung des Verbots, direkt von den Staaten zu kaufen. Der EuGH sagt, nee, da ist genug Unsicherheit mit drin. Diese Unsicherheit kommt erstens daher, dass von den Anleihen, die ein jeweiliges Land aufgibt, maximal eine bestimmte Quote, ich glaube ein Drittel, durch die EZB gekauft werden darf. Zweitens kauft die EZB auch nicht nur Anleihen von Staaten, die finanziell kriseln, sondern auch von anderen. Drittens gibt es eine bestimmte Mindestdauer, für die dieser Zwischenhändler, die Bank oder der Großinvestor oder wer auch immer, die Anleihen zunächst mal halten muss, bevor die EZB sie kauft. Da sagt das Bundesverfassungsgericht wiederum, das kann man aber gar nicht nachprüfen, ob die tatsächlich eingehalten wird, diese Frist oder nicht, sagt der EuGH, ja, aber die EZB versichert das, das passt uns schon. Und ja, das räumt ja schon ein, natürlich sei es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das, was die EZB da macht, vor allen Dingen eben in dem Ausmaß, wir reden jetzt inzwischen von über 2 Billionen Euro, die im Zuge dieses Anleihenkaufprogramms geflossen sind, Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Staaten hat und somit wirtschaftspolitische Wirkungen hat, aber die seien eben nicht das eigentliche Ziel dessen, was die EZB tut. Das sei ein Kollateraleffekt, der sich ja auch gar nicht vermeiden lasse. Das wäre nun mal einfach so. Aber die Zielrichtung ihres Handelns sei eben doch ganz klar eine währungspolitische, um letztlich, wie eingangs dargestellt, die Inflation zu steigern. Und das sei ja gerade das, was sie ihrem Mandat nach auch darf. Ja, das.
Also tatsächlich jetzt abgesegnet, ist denn dieser ewige Rechtsstreit damit jetzt endgültig beendet? Nein, es geht jetzt nochmal zurück zum Bundesverfassungsgericht, ne? Das ist ja immer dieses Ping-Pong-Spiel.
Genau, es geht nochmal zurück zum Bundesverfassungsgericht. Die Kläger hoffen natürlich, dass sich das Bundesverfassungsgericht nicht damit zufrieden geben wird. Es selber hatte von deutlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit gesprochen und zwar natürlich in Kenntnis der ersten EuGH-Entscheidung aus 2015 zu dem damaligen, nie durchgeführten, aber in Aussicht gestellten Anleihenkaufprogramm und in Kenntnis der damals vom EuGH aufgestellten Parameter und hat gesagt, ja, und auch wenn wir die hier anlegen, kommen wir trotzdem dazu, dass das, was die EZB inzwischen tatsächlich macht, rechtswidrig wäre. Das ist natürlich schon eigentlich mal ein starkes Wort. Im Tatsächlichen hat sich jetzt auch seitdem nichts geändert. Also es wäre natürlich theoretisch vorstellbar, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, okay, der EuGH hat es zwar so entschieden, wir sehen es aber anders. Aber das wäre halt ein dramatischer Bruch und ehrlich gesagt der Anfang einer neuen europäischen Krise. Wie würde das überhaupt funktionieren? Das Bundesverfassungsgericht würde dann der Bundesbank sagen, dass sie da nicht mehr mitwirken darf. Und dann müsste man mal gucken, was passiert. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen. Also die wahrscheinlichere Variante ist schon, dass das
sieht so aus, als würde da auch viel Pragmatismus herrschen.
Ja, natürlich. Was das Bundesverfassungsgericht daran immer kümmert, ist halt, dass die EZB eigentlich demokratisch kaum direkt legitimiert ist. Ne? Die wählt man ja nicht, ne? Aber deren Handeln ist natürlich
gar nicht legitimiert.
Ja, also eigentlich wirklich gar nicht legitimiert, genau. Aber eben irgendwie ein wahnsinnig wichtiger Akteur. Und die Frage ist natürlich auch immer, solange die das einfach so macht, ist ja, kann man ja auch sagen, ist doch alles schön, das funktioniert doch. Was ist denn, wenn mal ein Staat pleite geht? Also wenn jetzt zum Beispiel Italien irgendwie tatsächlich eine Staatsinsolvenz anmelden müsste und all die vielen Anleihen, die die EZB von Italien gekauft hat, sind nichts mehr wert. Dann ist zwar vereinbart von der EZB, dass zu 80% für diese wertlos gewordenen Anleihen derjenige Staat haftet, der sie ausgegeben hat, nämlich Italien. Allerdings kann man sich ausrechnen, dass das nicht so ein besonders wirkungsvoller Mechanismus sein kann, ja, denn ein Staat kann ja schlecht Schuldner und zugleich Bürge für seine eigenen Schulden sein. Also würde möglicherweise drohen, dass diese Kosten auf die übrigen Mitgliedstaaten letztlich zukommen und damit dann, wenn auch vielfach über Bande, auf deren Steuerzahler. Das ist so.
Genau, und damit auf Sie, liebe Hörer, ja. Um mal wieder den Bogen zu schlagen.
Genau. Wir haben natürlich dazu auch Texte, auch auf Einspruch, die wir wie üblich in die Shownotes packen. Das Ganze ist im Detail nochmal dreimal komplizierter, als wir es jetzt hier haben schildern können. Aber das sind, glaube ich, zumindest mal so die wesentlichen Punkte bei der Entscheidung.
Ja. Ja, an dieser Stelle könnte man hier auch natürlich nochmal auf unser FAZ-Einspruch-Online-Magazin hinweisen. Hm. Und da haben wir auch unseren Test.
Genau.
Lauf, ne?
Ja,
Wer das mal ausprobieren möchte,
der geht auf faz.net/einspruchtesten.
Ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net/einspruchtesten. Und kann dort für 4 Wochen ein kostenloses Probeabo abschließen, welches ihm Zugang verschafft zu unserer an 6 Tagen die Woche erscheinenden digitalen Ausgabe, in der ihr juristische Beiträge in Hülle und Fülle findet zu diesem Thema und auch zu ganz vielen anderen und vielleicht ein kleines Ehrenabzeichen, das wir uns seit gestern an die Brust heften können.
Ja, sag's doch bitte an dieser Stelle nochmal.
Ja, genau. Wir freuen uns natürlich sozusagen über jeden Leser und über jede Zitation, aber über diese doch ganz besonders. Denn wir wurden gestern zum ersten Mal zitiert vom Bundesverfassungsgericht. Ja. Nicht im Zusammenhang mit dieser EZB-Sache, sondern es gab eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da hat es mehrere Verfassungsbeschwerden gegen den UN-Migrationspakt, über den wir in dieser Sendung auch gesprochen haben, in der Vergangenheit verworfen, weil es gesagt hat, der entfaltet ja keine rechtliche Wirkung, somit kann auch kein Eingriff in Grundrechte vorliegen. Und wie Gerichte das so machen, ne, werden eben die Argumente dann auch mit entsprechenden Fußnoten verweisen auf Kommentare, auf Fachliteratur und so weiter begründet. Und in den Verweisen fanden sich unter anderem 2 Beiträge von FAZ Einspruch. Das freut uns und ist ein kleiner Ritterschlag. Und insofern werden wir jedenfalls mal in Karlsruhe gelesen und vielleicht ja auch von euch.
Genau. Dann haben wir jetzt dieses schwere Thema Anleihenkäufe, glaube ich, hinter uns gebracht.
Ja.
Ne? Auch mit Würde, es war wirklich sehr interessant.
Ja, ich hoffe, es hat einigermaßen Sinn ergeben. Ökonomen werden natürlich wahrscheinlich irgendwie sich an den Kopf fassen und sagen, es ist alles noch viel zu unterkomplex geschildert, aber ich glaube, so
für uns muss das jetzt leider
im Wesentlichen
reichen. Denn wir haben natürlich noch andere sehr aktuelle Themen, die wir besprechen wollen. Jetzt wären wir beim Bahnstreik.
Genau.
Ne? Denn es ist mal wieder Bahnstreikzeit. Hatten wir lange nicht mehr.
It's the season.
Ja. Ja, wir hatten auch schon, ehrlich gesagt, im Sommer so einiges, kurz vor den Sommerferien, in den Sommerferien haben sie auch schon gestreikt, das war 2015. Dann gehen letztendlich so ursprüngliche Streiks auch von der GDL, wo wir zum ersten Mal die GDL kennengelernt haben, tatsächlich noch viel weiter zurück. Ne? Aber jetzt war es am Montag wieder soweit und es war nicht die GDL, die
Gewerkschaft
der Lokführer, die da gestreikt hat, sondern die EVG und das ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Das ist jetzt so eine Situation der vertauschten Rollen. Ne? Jetzt zeigt sich die besonders kämpferisch. Bisher war es eben immer die GDL. Und jetzt ist aber die GDL diejenige, die sagt, naja, also auch die sind natürlich in Tarifverhandlungen, aber die haben angekündigt, frühestens im neuen Jahr wollen sie im Karton rappeln, oder wie immer die Formulierung war. Also wir befinden uns mal wieder in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn. Sowohl die EVG als auch die GDL verhandelt schon in der 4. Runde. Bisher war es weitgehend reibungslos verlaufen, aber offensichtlich nicht zur allgemeinen Zufriedenheit, deswegen kam es jetzt hier zum Streik. Der hat einige Besonderheiten. Also vielleicht zunächst einmal zu den Forderungen der EVG. Die fordert 7,5% mehr und zwar innerhalb ihres EVG-Wahlmodells. Das ist etwas, was seit der vergangenen Verhandlungsrunde reingekommen ist. Also nicht die 3. Verhandlungsrunde, sondern ich meine die schon vor 2 Jahren zu einem Abschluss geführt hat. Und zwar war da die Konstellation, dass zum ersten Mal nicht nur einfach eine blanke Erhöhung des Gehaltes gefordert wurde, sondern gleichzeitig die Möglichkeit, auch länger Urlaub zu nehmen oder zusätzlich freie Tage zu nehmen. Das war das EVG-Wahlmodell. Mhm. Ja. Und deswegen, seitdem fordert man sowas immer im Doppelpack. Dann heißt es eben 7,5% mehr, ja, mehr Gehalt
oder mehr Urlaubstage quasi. Genau. Okay.
So, und das Ganze, also es sind übrigens über 30 Forderungen, sowohl bei der EVG als auch bei der GDL. Das ist aber, da sind sie sich ähnlich übrigens in diesem Punkt. Also auch die GDL fordert 7,5% mehr in so einem Wahlmodell. So, und die Bahn ist jetzt nun wahnsinnig unter Beschuss, also und in erheblichen Schwierigkeiten. Man kann sagen, es ist tatsächlich ein Krisenunternehmen, ja, weil es eben an vielen Ecken und Enden hapert. Das weiß jeder, der zuletzt mal Bahn gefahren ist oder die Medien konsumiert hat. Und offensichtlich haben sie eben große finanzielle Nöte auch, was sich jetzt hier auch auf die Verhandlungsrunde niederschlägt. Also sie bieten eben aktuell 3,5% mehr Gehalt. 2,5% mehr Gehalt. Und das ist tatsächlich zu wenig. Also die EVG hat gesagt, es muss mindestens noch 1% mit raufkommen. Vorher verlassen wir sozusagen nicht den Verhandlungstisch. Ja. Es gab vergangene Woche ganz erhebliche, auch intensive Verhandlungen. Über 3 Tage hinweg wurde verhandelt, 40 Stunden lang. Und dann die letzte Verhandlungsrunde dauerte tatsächlich bis 5.38 Uhr ja, am Samstag. Und dann hat die EVG gesagt, so nicht mehr und hat zu einem Warnstreik aufgerufen.
Und zwar sehr kurzfristig.
Sehr kurzfristig. Und das gibt uns die Gelegenheit, mal ein bisschen genauer auf die Besonderheit des Warnstreiks einzugehen. Denn der Warnstreik ist ein zulässiges Arbeitskampfmittel, aber eins, was man sagen muss, was durchaus auch sehr unter Beschuss ist, sehr kritisch gesehen wird, denn es ist eigentlich ein Notbehelf. Aber einer, der vom Bundesarbeitsgericht mit ziemlich losen Zügeln bedacht wurde. Ja, also man muss ja überhaupt sagen, dass dieses ganze Streikrecht reines Richterrecht ist. Ne? Da findet sich ja
im Gesetz
so gut wie gar nichts. Ja. Selbst im Grundgesetz findet sich auch das Wort Streik übrigens auch gar nicht, sondern es
niederlegend,
es ist Ausfluss von Artikel 9 Absatz 3 und da geht es um das Recht, Vereinigungen zu bilden, um Arbeitnehmerrechte durchzusetzen. Also das ist eben die Koalitionsfreiheit überhaupt, also das ist die Verankerung der Gewerkschaften im Grundgesetz. Und auch die ist nur dann effektiv, wenn sie zur Unterstreichung ihrer Forderungen zum Streik, zum Arbeitskampf aufrufen darf. Das ist sozusagen, und schon da betreten wir Richterrecht, auch das ist sozusagen Ausfluss von Artikel 9 Absatz 2, findet sich da aber nicht explizit. Ja. Das heißt, das Bundesarbeitsgericht hat das Streikrecht entwickelt mit dem Argument, ansonsten wäre das nur kollektives Betteln, was die Gewerkschaften da macht. Die müssen ja in irgendeiner Art und Weise Druck ausüben. Ja. So. Und seitdem wurde die Streiks ziemlich ausgeweitet, muss man sagen. In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder Rechtsprechung, die den Gewerkschaften ziemlich entgegengekommen ist. Und es gibt eine zentrale Entscheidung aus dem Jahr 1988, wo der Warnstreik im Wesentlichen gleichgestellt wurde dem normalen Streik. Und dazu muss man eben wissen, dass der Streik ja per se schon keine Maßnahme ist, die besonders leicht zu erreichen ist. Nee, eigentlich ist der Streik nur dann möglich, wenn tatsächlich die Verhandlungen gescheitert sind und wenn es zu einer Urabstimmung kam der Mitglieder. Also die Mitglieder der Gewerkschaft müssen eigentlich zustimmen und sagen, ja, wir wollen jetzt die Ultima Ratio wählen, also das letzte Mittel und wollen in den Streik gehen. Das alles gibt es beim Warnstreik nicht, das entfällt.
Sonst hätte es ja auch nicht so schnell gehen können.
Genau, sondern es ist im Grunde genommen einfach nur eine Möglichkeit der Gewerkschaften, um zu zeigen, passt mal auf, Jungs, wir meinen es ernst. Und letztendlich ist das deswegen so besonders interessant, finde ich, weil die Wirkung ja tatsächlich die gleiche ist. Ne? Also hier in diesem Fall hat man ja wieder gesehen, also morgens, es waren einige tausend Mitarbeiter, die dann eben zu Hause geblieben sind oder jedenfalls dann an Protestmaßnahmen teilgenommen haben, jedenfalls nicht auf der Arbeit erschienen sind. Und das hat ausgereicht, um den Schienenverkehr in ganz Deutschland lahmzulegen. Also der Fernverkehr war bis weit in den Nachmittag hinein quasi nicht existent.
Ja, ist ja ein komplex verzahntes System mit den Zügen, ne? Also ist ja nicht so, dass man dann ganz entspannt sagen könnte, ja gut, da irgendwie 10% fallen aus und der Rest läuft weiter, sondern das kommt dann schon alles zu Fall. Ja. Aber ich nehme an, dass für so einen Warnstreik irgendwie zumindest in zeitlicher Hinsicht andere Vorgaben gelten. Also man kann jetzt wahrscheinlich nicht so lange warnstreiken, wie man lustig ist, ne?
Richtig, aber es ist auch das ist relativ lax gehandhabt. Also da gibt es keine genauen Vorgaben. Man sagt eben einfach, das darf jetzt, muss in einem kürzeren Zeitraum geschehen, als das sozusagen das Hauptunterscheidungsmerkmal, dass sie kürzer dauern, als jetzt andere Streiks, die dann ja schon mehrere Tage, vielleicht sogar mehrere Wochen gehen kann. Das haben wir bei der Bahn tatsächlich nicht so erlebt, weil es ja komplett ausgereicht hat, in der Vergangenheit mal so Nadelstiche zu machen. Ne? Mhm. Also die haben ja tatsächlich nie mehr als 2-3 Tage, glaube ich, am Stück mal gestreikt, aber es war immer natürlich eine fundamentale Auswirkung. Und ich finde das schon wirklich bemerkenswert, dass der Warnstreik letztendlich so laxe Vorgaben hat. Ne? Also es ist tatsächlich im Ermessen der jeweiligen Gewerkschaft, des Tarifpartners zu sagen, an diesem Punkt kommen wir nicht weiter. Und der nächste Schritt ist der Warnstreik.
Ja, aber das ist natürlich eben auch eine der Konsequenzen, die man in Kauf nimmt, wenn man ein Unternehmen wie die Bahn privatisiert. Ne? Denn wären die Bahnfahrer Bahnbeamte, dann könnten sie auch nicht einfach so streiken.
Ja, naja, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Man muss ja nicht wieder zur kompletten Verstaatlichung des Unternehmens kommen und auch nicht wieder zum Beamtentum bei der Bahn. Da weiß ich gar nicht, ob das so sinnvoll wäre. Aber interessanterweise kommen in so einer Konstellation natürlich immer die Forderungen, das Streikrecht doch mal zu kodifizieren und vielleicht auch insbesondere in Bereichen der Daseinsvorsorge mal ein bisschen straffer zu regeln. Ne? Das ist ja, lässt sich ja auch hören, ne, dass man sagt, also man könnte ja auch ein Schlichtungsverfahren vorschalten oder man könnte das Verfahren ein bisschen strenger handhaben, dass eine Woche oder so Vorlauf gegeben werden muss. Man weiß jetzt gar nicht genau, ob das so viel mehr bringen würde, ja. Aber das sind immer die Forderungen, die jetzt insbesondere auch von der FDP schon wieder erhoben würden. Nur da muss man ehrlicherweise konstatieren, die Forderungen gibt es schon lange, aber es tut sich einfach in der Politik nichts, weil niemand das Streikrecht angreifen möchte.
Ja, weil es unglaublich schwierig wäre, da einen Konsens zu finden. Nee, und also worauf ich mit dem, was ich eben sagte, hinaus wollte, ist nur, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sich jetzt total über die Streikenden empören, weil es sie nämlich in ihrem eigenen Alltag sehr schmerzlich berührt. Das ist ja einerseits auch nachvollziehbar, weil eben, wie du sagst, tatsächlich die Bahn natürlich irgendwie nah am Bereich der Daseinsvorsorge ist. Das ist jetzt nicht so, wie wenn irgendwie mein örtlicher Mediamarkt streikt, wo ich auch noch irgendwie 1000 Alternativen habe, sondern das ist natürlich schon sehr schmerzlich, aber trotzdem ist es halt eigentlich mal eine grundsätzliche Richtungsentscheidung des Staates zu sagen, entweder ein Betrieb, eine Dienstleistung ist so zentral Teil der Daseinsvorsorge, dass wir es irgendwie eben staatlich betreiben und die angestellten Beamten sind und dann eben wirklich nicht streiken können. Oder wir machen es halt privat und dann kann es aber irgendwie auch nicht zulasten der Bahnangestellten gehen, dass sie nun mal jetzt zufälligerweise in einem Betrieb arbeiten, der irgendwie wichtig für viele Leute ist. Also das kann jetzt nicht dazu führen, dass die deshalb irgendwie nicht mehr streiken dürfen oder nur noch unter viel schwereren Voraussetzungen. Weißt du, das ist so ein bisschen mein Punkt.
Ich glaube eben tatsächlich, dass ich sehe schon auch den Punkt, ne? Also natürlich müssen die streiken dürfen, aber es ist tatsächlich so, dass wir auch in der Vergangenheit wirklich Situationen gesehen haben, die also die rote Linie, finde ich, überschritten haben. Mhm. Also wir hatten ja übrigens im 2015, das war ja noch eine ganz andere Situation, da haben ja Piloten und GDL gleichzeitig gestreikt. Ne?
Das war auch schön.
Ja. So. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also Warnstreiks sind in der Tat eigentlich arbeitsrechtlich was anderes, faktisch überhaupt nicht. Und vielleicht auch durchaus mal nachdenkenswert, ob man daran was ändern kann. Ja. Mhm. Klammer auf, also wir sind uns einig, dass es in der Realität nicht besonders wahrscheinlich ist, aber es kann eigentlich auch nicht sein, dass so eine wichtige Materie komplett dem Richterrecht überlassen.
Ja, aber das ist halt der Unterschied. Ein Gericht kann ohne Rücksicht auf Wählerstimmen eben einfach entscheiden, dass jetzt folgende Formen von Streiks erlaubt oder verboten sind, wohingegen Parteien natürlich da irgendwie immer bangen und Kompromisse finden müssen. Daher rührt es halt wahrscheinlich, dass dieser Bereich
Vielleicht noch ein Hinweis darauf, warum es eigentlich sein kann, dass wir hier so viele Gewerkschaften haben. Übrigens sind also mindestens zwei, es lassen sich auch noch andere denken. Ich weiß gar nicht, ob der Verdi auch noch drin ist.
Bin ich jetzt auch nicht sicher.
Aber das Ganze ist eben insofern auch interessant. Man hat ja versucht, das auch zu unterbinden mit dem Tarifeinheitsgesetz, ja, das ja auch für sehr viel Ärger gesorgt hat. Also übrigens hat das Bundesarbeitsgericht auch schon in den 50er Jahren versucht, das zu unterbinden, hat eben diesen Grundsatz der Tarifeinheit ins Spiel gebracht, hat gesagt, eigentlich darf es nur eine Gewerkschaft pro Betrieb geben. Ja, das hat schon auch damals nicht so ganz geklappt. Dann kam der Gesetzgeber, der versucht hat, 2015 das zu kodifizieren. Aber man muss sagen, letztendlich viel zu spät, ja, wenn man davon überhaupt, wenn man das so sehen kann. Fakt ist jedenfalls, dass schon die GDL so wichtig war zu diesem Zeitpunkt, dass die Bahn von sich aus darauf verzichtet hat, dieses Gesetz anzuwenden, das Tarifeinheitsgesetz anzuwenden, weil die gesagt haben, also wir können uns hier dem nicht, den faktischen Verhältnissen im Betrieb nicht verschließen, wenn die GDL so wichtig ist und so so viele Interessen unserer Beschäftigten vertritt, dann müssen wir natürlich mit denen auch Verhandlungen führen. Ja, und deswegen haben wir hier immer noch die Situation, dass die Tarifeinheit also nicht gilt. Das heißt, mehrere Gewerkschaften für in einem Betrieb zuständig sind, auch für sich überlappende Beschäftigungsgruppen übrigens. Und tatsächlich ist das sogar im tarifvertraglich verankert. Die haben vereinbart, diesen Grundsatz der Tarifeinheit bis 2020 nicht anzuwenden. Das heißt, deswegen haben wir es hier mit einem Spiel der Kräfte zu tun. Und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Also man kann sagen, die Verhandlungen zwischen EVG und auch der GDL laufen derzeit wieder, muss man sagen. Und dann wird man sehen, ob das zu einem glücklichen Ergebnis führt oder ob uns nochmal Streiks in der Weihnachtszeit drohen.
Ja, man muss nur hoffen, dass man jetzt nicht auch noch einen Diesel hat, der von Fahrverboten betroffen ist, sonst wird es langsam eng.
Was machen die Piloten eigentlich die ganze Zeit?
Ja, das gerade. Nee, gab's auch viele Ausfälle dieses Jahr, ja, viele Flugausfälle, aber nicht nur wegen Streiks aus verschiedenen Gründen. Wie dem auch sei. Kommen wir zum Digitalpakt.
Ja, der Digitalpakt. Eigentlich eine erfreuliche Maßnahme, ja, mehr Geld für die Schulen, damit die endlich mal ihre digitalen Maßnahmen durchbringen können, mal ein Whiteboard, ja, was sich digital steuern lässt.
WLAN in der Schule.
Ja, Computer.
Ja. Das ist nämlich schlimm, weil wenn die Schüler den ganzen Tag YouTube-Videos gucken, dann geht da aktuell deren Datenvolumen von ihrem Handy-Provider drauf. Deshalb dringend geboten WLAN. Nein, das natürlich nicht. Aber also es ist ja mal an und für sich durchaus ein sinnvolles Unterfangen, eben einfach Gelder bereitzustellen. 5,5 Milliarden sollen es sein für die Schulen, um eben Ausbaumaßnahmen im Bereich der Digitalisierung anzugehen. Da ist man sich auch eigentlich einig, das wollen alle, mehr oder weniger. Trotzdem dauert es jetzt wahrscheinlich noch. Es ist auf unbestimmte Zeit verschoben, kann man sagen. Warum?
Ja, also man war sich eigentlich einig, im Bundestag ist das auch wunderbar über die Bühne gegangen. Für den Digitalpakt muss nämlich eine Grundgesetzänderung her, übrigens auch nicht die erste in diesem Zusammenhang. Denn in den vergangenen Jahren haben wir immer wieder ein Hin und Her gesehen, was jetzt die Kompetenz zwischen Bund und Ländern angeht in Sachen Bildung. Ja, zunächst war es eigentlich eine relativ offene Möglichkeit des Bundes da reinzugestalten, ne? Auch unter Gerhard Schröder haben die auch zum Beispiel für den Ausbau der Ganztagsschule ziemlich viel Geld gestiftet und dann wurde es den Ländern zu bunt und sie hatten das Gefühl, der
zu
Bund...
Zu bunt wurde es ihnen.
Denn also der Bund zu dominant und wir haben gesagt, wir wollen jetzt den Bund da rauslassen und Bildung ist Ländersache, das sollte verankert werden, eben auch grundgesetzlich und deswegen kam es zu der ersten Föderalismusreform.
Mit der das sogenannte Kooperationsverbot festgeschrieben wurde. Ne?
Genau, also. Das in der Tat insbesondere von Gegnern so genannt wird, der ganzen, also es gibt wiederum andere, die das für einen zu scharfen Begriff halten, aber Fakt ist jedenfalls, dass der Bund eben nicht mehr so einfach sagen kann, erstens, was für Ziele vorgegeben werden und zweitens, selbst Geld zu geben, ist relativ kompliziert im Bereich der Bildung. So. Und das hat man als Defizit wahrgenommen, denn tatsächlich die Bundesländer, da gibt es einige sehr reiche darunter, die sich digitale Whiteboards ohne Probleme leisten können und andere, die es sich eben nicht leisten. Und deswegen gibt es dieses Bestreben, dass sozusagen für alle gleich die gleiche Mühen sozusagen an den Tag zu legen. Ja? Denn es gibt ja auch im Grundgesetz die Vorgabe, gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass das eben geschehen kann. Deswegen hatte man eben diese sinnige Idee, das Ganze wieder ein bisschen aufzulockern. Dazu musste der Bundestag entscheiden, war kein Problem. Und jetzt müssen aber auch die Bundesländer entscheiden.
Ja, und die werden ja, also eigentlich sollte man ja erstmal denken, warum sollten die was dagegen haben, wenn die Kohle bekommen? Das ist doch schön für die. Und soweit es jetzt nur den Digitalpakt betrifft, da ist eine Aufteilung der Kosten von 90-10 angedacht. Also 90% der Mittel sollen vom Bund kommen, nur 10% von den Ländern. Damit wären die auch einverstanden. Aber der Entwurf wurde dann eben relativ kurzfristig noch geändert, dahingehend, dass für künftige Investitionsvorhaben betreffend auch die Bildung und aber auch noch andere Dinge, zum Beispiel sozialen Wohnungsbau, dann eine 50-50 Aufteilung gedacht ist. Also wenn jetzt zum Beispiel in Zukunft irgendein gemeinsames Finanzierungsprojekt zum Beispiel zum sozialen Wohnungsbau von Bund und Ländern geplant ist, dann und der Bund dafür Mittel bereitstellt, und in Klammer auf, in der Regel ist es ja so, dass der Bund momentan jedenfalls solventer ist als die Länder, Klammer zu, der Bund also dafür Mittel bereitstellt, dann müssen die Länder jeweils, die davon profitieren sollen, jeweils nochmal genauso viel Mittel bereitstellen. Warum hat man das in diese Reform, in diese Grundgesetzreform mit hineingeschrieben? Weil man sicherstellen wollte, dass die vom Bund gewährten Gelder auch wirklich für den Zweck verwendet werden, für den sie eben zugewendet werden. Denn das hat es in der Vergangenheit leider auch schon gegeben, dass das so ein bisschen versickert ist.
Ja, also da wurde Geld für den sozialen Wohnungsbau gegeben, der wurde genutzt, um dann die Haushaltslöcher zu stopfen. Ähnliches ist schon bei der Bildung passiert. Und da hat der Bund auch zu Recht gesagt, so geht's ja nun nicht. Und deswegen ist dieses Ganze, was wir hier schon seit Jahren beobachten, letztendlich ein Hin und Her zwischen dem legitimen Ziel der Bundesregierung zu sagen, okay, wir geben euch die Kohle, aber bitte verwendet sie auch so, wie wir sie gedacht haben. Und die Länder, die aber gleichzeitig natürlich sagen, wir wollen, lassen uns da nicht reinregieren und schon gar nicht vom Bund sagen, wie wir unser Geld zu vergeben haben. Ja, das ist eben dieses Hin und Her.
Ja, und leidtragend sind jetzt unter anderem eben die Schulen, denn selbst, also obwohl es ja jetzt beim Digitalpakt ist ja sogar diese 90-10-Teilung vorgesehen, mit der in dem Fall auch alle d'accord wären, aber weil dazu eben diese Grundgesetzänderung nötig ist und da dann für künftige Vorhaben die 50-50-Teilung drinsteht und damit wiederum die Länder nicht einverstanden sind, liegt das Ganze auf Eis. Was jetzt nämlich passiert ist, also wie gesagt, im Bundestag wurde es verabschiedet, der Bundesrat hat geschlossen, alle 16 Länder haben gesagt nein. Und was passiert dann? Dann wird der sogenannte Vermittlungsausschuss einberufen, der eben genau in solchen Fällen, wenn ein Gesetz durch den Bundestag durchgeht, aber vom Bundesrat abgelehnt wird, irgendwie für Einigkeit sorgen soll. Da setzt man sich dann halt zusammen und schaut, ob man irgendwie eine Lösung findet. Einen Vorschlag habe ich jetzt auch schon gelesen, der Bundestag, also quasi eine Konzession, die er zu machen bereit wäre, ist zu sagen, wenn in Zukunft ein Land nachweisen kann, dass, also sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen sozialen Wohnungsbau in irgendeinem Land mit 50 Millionen fördern. Und das Land kann aber nachweisen, dass es selber seinerseits keine 50 Millionen dafür aufbringen kann, weil es einfach die Kohle nicht hat. Dann können wir möglicherweise von dieser 50-50-Teilung auch absehen, also quasi in Härtefällen. Ja, dann soll es auch irgendwie möglich sein, dass der Bund eben doch mehr gibt oder bis zu 100%. Das wäre zum Beispiel ein denkbarer Kompromissvorschlag. Aber
es wäre natürlich immer wieder Gängelband, ne?
Es ist natürlich Gängelband, genau. Und als Grundsatz soll schon natürlich erstmal, so ist jetzt zumindest mal der erste Verhandlungsansatz, was am Ende der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss rauskommen wird, weiß natürlich keiner. Ne? Das mag auch noch lange dauern.
Die Bundesländer haben natürlich eine ganz pfiffige Idee. Die gucken in 106 Absatz 3, glaube ich, des Grundgesetzes. Da steht eben einfach drin, dass sich Bund und Länder die Einnahmen aus der Umsatzsteuer brüderlich aufteilen, geschwisterlich aufteilen, sagt man ja heutzutage wahrscheinlich eher. Und das wäre natürlich für die eine relativ einfache Möglichkeit, an Geld zu kommen. Aber dann ist wieder das Problem, dass der Bund nicht Hand drauf hat, was mit dem Geld passiert. Also ich finde es echt wirklich ein ziemlich lustiges Dilemma, weil also offensichtlich traut man echt den Bundesländern oder einigen Bundesländern wirklich nicht über den Weg, das Beste für ihre Bürger zu machen, ne?
Ja, also das Beste ist ja immer noch die Frage, aber jedenfalls die Mittelmoney so zu verwenden, wie sie eben irgendwie gedacht waren vom Bund, ja. Ja. Nun gut, das ist also misslich, denn es führt eben unter anderem auch dazu, dass der Digitalpakt sich verzögert, also die Finanzierung dessen.
Und deswegen sehen übrigens unsere Schulen auch immer noch so aus wie in den 50er Jahren, falls du dich das gefragt hast. Oder wie den 80ern. Oft jedenfalls. Ja, es gibt schon auch andere Beispiele, aber ich bin immer wieder konsterniert, wie wenig sich doch getan hat und wie sehr man doch wieder in die 80er Jahre zurückversetzt wird. Naja.
Gut.
Was haben wir jetzt? Ach, deine strippende Nonne.
Meine strippende Nonne, ja. Also, diese Dame, man kann sie auch namentlich nennen, sie hat nämlich sogar selber im Anschluss an die ganze Causa auch eigene YouTube-Videos dazu publiziert und nimmt das eher so etwas humorig entgegen, heißt also Antje Mönning und ist Schauspielerin und spielt unter anderem die Nonne Jenny Marquardt in der ARD-Abendserie Um Himmels Willen.
Wieso musst du das ablesen?
Ja, du, es ist tatsächlich ausnahmsweise habe ich diese ARD-Abendserie jetzt mal verpasst. Ja, also normalerweise gucke ich ja alles. Also natürlich nie gehört von der Frau vorher. So, jetzt haben doch, glaube ich, auch deutlich mehr Leute von ihr gehört. Nicht wegen ihrer schauspielerischen Leistung, sondern wegen ihrer Striptease-Einlage auf einem Autobahnparkplatz. Dort nämlich trug sie, übrigens auch dies ist auf YouTube zu sehen, weil sie es auch selber wohl online gestellt hat, eine durchsichtige Bluse und einen knappen Rock und unter letzterem nichts drunter und tanzte da so beckenschaukelnd ein wenig umher vor einem Auto, in dem zwei Männer saßen, die sich das angeschaut haben. Was sie nicht erkannt hat, auch nicht erkennen konnte, war, dass es sich dabei um zwei Zivilpolizisten handelte.
Und die hatten da irgendwie wenig Gefallen dran, interessanterweise.
Ja, in der Tat, also sie haben die Kamera laufen lassen. Eigentlich ist die eher dann, um so Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Ähnliches aufzuzeichnen, aber kann man natürlich auch zu diesem Zweck verwenden. Haben dann eben in der Folge Anzeige gegen sie erstattet. Sie hat dann auch noch ihren Rock, muss man auch noch dazu sagen, angehoben. Also es war schon irgendwie
Erregung etwas, öffentlichen Ärgernisses. Ist es so?
Ja, genau. Also,
prüf doch mal durch.
Ich prüfe mal durch. Also das Erste, und das finde ich eigentlich das Interessanteste an der ganzen Geschichte, ist, welcher Straftatbestand hier nicht einschlägig ist. Nämlich 183 StGB, exhibitionistische Handlungen. Ja? Würde man ja denken, das klingt doch erstmal ganz passend. Aber da steht Absatz 1, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist höchst ungewöhnlich, denn sonst heißt es ja im StGB immer, wer dies oder das macht. Und wer ist natürlich, schließt Männer, Frauen und Mitglieder des dritten Geschlechts gleichermaßen ein. Hier ausnahmsweise ist der einzige Straftatbestand, bei dem das nicht so ist, sondern nachdem sich tatsächlich nur Männer strafbar machen können. Da fragt man sich ja schon erstmal, warum.
Wie kann das sein? Erzähl mal.
Ja, wie kann das
sein? Ist wahrscheinlich historisch natürlich.
Es ist historisch begründet und es gab auch eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht, immerhin 1999, wo eben ein Mann, der nach diesem Straftatbestand verurteilt worden war, Verfassungsbeschwerde erhoben hat und gesagt hat, der Tatbestand ist in seiner derzeitigen Form verfassungswidrig, weil Verstoß gegen Artikel 3 Gleichbehandlungsgrundsatz, es geht nicht an, dass hier nur Männer mit Strafe bedroht werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine ausgesprochen schwache, wirklich, also geradezu ein Trauerspiel von einer Entscheidung abgeliefert. Es hat nämlich eigentlich nur auf eine frühere Entscheidung verwiesen aus dem Jahr 1952. Und in dieser früheren Entscheidung hatte es bereits gesagt, der Gleichheitsgrundsatz gilt für Sexualstraftaten nicht. Und in dieser früheren Entscheidung wiederum war es damals um die Strafbarkeit von Homosexualität gegangen, die ebenfalls nur für Männer strafbar war. Und diese frühere Entscheidung, das ist wirklich also eines der aus heutiger Sicht Schandurteile des Bundesverfassungsgerichts, wo es eben in sehr ausführlich dargelegt hat, Man könne einfach männliche und weibliche Sexualität überhaupt nicht vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge und deshalb sei auch jede Ungleichbehandlung beispielsweise strafrechtlicher Art von vornherein unproblematisch und gar nicht an Artikel 3 zu messen, weil das eben einfach, es sei zwar beides Sexualität, aber das hätte ansonsten so gut wie nichts miteinander gemeinsam. Und diese damals eben, wie gesagt, im Hinblick auf die Strafbarkeit von Homosexualität unter Männern nur getroffene Entscheidung hat es dann 1999 einfach übertragen auf den Exhibitionismus. Und das ist der Grund, warum diese Norm nach wie vor besteht, obwohl sie meines Erachtens wirklich glasklar verfassungswidrig ist.
Sag mal, für was plädieren wir denn jetzt eigentlich? Also für eine ganze generelle Abschaffung oder für eine Erweiterung mit Ergänzung der Frau und des dritten Geschlechts?
Ich würde eher sagen für Letzteres. Also ich meine,
für eine Erweiterung.
Ja, also ich meine, es ist natürlich sicherlich jetzt eine der deutlich harmloseren Straftaten, die man so begehen kann. Aber mich persönlich wird es jetzt, glaube ich, auch irgendwie, ich könnte auch damit leben, wenn es entkriminalisiert würde, aber ich finde es schon ein nachvollziehbares Anliegen zu sagen, ich möchte gerne irgendwie durch die Straßen gehen, ohne von irgendwelchen Leuten mit ihrer Nacktheit behelligt zu werden. Also es ist schon, finde ich, irgendwie nachvollziehbar, das nicht zu wollen. Übrigens, strafbar danach sind auch heute nur Leute, die das zum eigenen Lustgewinn tun. Also wenn jetzt jemand, sagen wir mal zum Beispiel diese Femen, diese Frauen, ja, die sich da aus Protestgründen ausziehen, die sind erstens natürlich schon deshalb nicht strafbar, weil sie eben wie gesagt Frauen sind und es nur Männer erfasst. Aber zweitens, selbst wenn es jetzt Männer wären, die nackt demonstrieren würden, so politisch demonstrieren würden gegen irgendwas und sich dazu ausziehen, wären sie auch nicht strafbar nach 183. Denn die täten es dann ja nicht, weil sie es irgendwie erotisch anziehend finden, sich auszuziehen vor anderen, sondern einfach nur so, wie auch immer, um halt ihr Statement zu betonen. Oder Flitzer bei Fußballspielen laufen ja auch nackig rum. So. Aber ich finde es eben, wie gesagt, ich finde es schon okay, dass das strafbar ist. Jetzt nicht total zwingend, aber eigentlich schon irgendwie nachvollziehbar.
Also mir würde es reichen, wenn die das auf den Jugendschutz beschränken. Also wenn das in irgendeiner Art und Weise da eine Rolle spielen würde.
Ja, ich übrigens, ne? Und nur nochmal, um vielleicht einfach mal vor Augen zu führen, welchen Geist diese damalige Bundesverfassungsgerichtsentscheidung atmete. Ne? Ich habe hier mal so ein, zwei Zitate rausgepickt. Da hieß es beispielsweise, anders als der Mann wird die Frau unwillkürlich schon durch ihren Körper daran erinnert, dass das Sexualleben mit Lasten verbunden ist.
Ach du liebes
Bisschen. Damit mag es zusammenhängen, dass bei der Frau körperliche Begierde und zärtliche Empfindungsfähigkeit fast immer miteinander verschmolzen sind, während beim Manne und zwar gerade beim Homosexuellen beide Komponenten vielfach getrennt bleiben. Oder andere Stellung, schon die körperliche Bildung der Geschlechtsorgane weist für den Mann auf eine mehr drängende und fordernde, für die Frau auf eine mehr hinnehmende und zur Hingabe bereite Funktion hin. Und so weiter und so weiter.
Von wann ist das?
So gelingt der lesbisch veranlagten Frau das Durchhalten sexueller Abstinenz leichter, während der homosexuelle Mann dazu neigt, einem hemmungslosen Sexualbedürfnis zu verfallen. Das ist 1957.
Wahnsinn.
Das ist natürlich nach heutigen Maßstäben unsäglich. Und das wurde dann eben tatsächlich 1999 eben dieses Grundprinzip, dass der Gleichheitssatz bei Sexualstraftaten keine Geltung hätte, weil männliche und weibliche Sexualität von vornherein unvergleichbar sein übernommen. Gut, so, also all dies, um
das
zu sagen.
Das ist ein kleiner Nebenkriegsschauplatz hier.
Ja, aber ist
also
doch,
darum ging es nicht. Irre.
Genau, also um den 183 ging es nicht, weil er eben nur Männer erfasst. Und da wäre wirklich eine Reform mal angezeigt. Also beides fände ich besser, sowohl es stimmt übrigens, das muss man an der Stelle auch sagen, es ist offenbar so, dass exhibitionistische Handlungen viel, viel häufiger von Männern verübt werden als von Frauen. Aber das ist ja trotzdem kein Grund, das auf Tatbestandsebene bereits so zu halten. Also generell, die meisten Straftaten werden häufiger von Männern als von Frauen verübt, aber trotzdem, ne, sind sie halt auch für Frauen strafbar. So. Gut, dann gibt es den 183a StGB, Erregung öffentlichen Ärgernisses, der da lautet, wer, hier sind jetzt also beide Geschlechter, öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Und sexuelle Handlungen nach 184h sind nur solche, die im Hinblick auf das jeweils geschützte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind. Das ist zum Beispiel auch, wenn es im Zuge ganz andere Baustelle zwar, aber im Zuge der Sexualstrafrechtsreform, die wir vor 2 Jahren hatten, um solche Dinge ging, wie, keine Ahnung, irgendjemand in der Disco mal auf den Hintern hauen oder so, ja. Mhm. Also ist das dann zum Beispiel schon von einiger Erheblichkeit oder vielleicht noch nicht, ja. Und hier war eben dieselbe Frage, war das, was die Mönning gemacht hat, nämlich da mit einem durchsichtigen Top und einem gelegentlich gehobenen Rock auf dem Parkplatz herumzutanzen, bereits von einiger Erheblichkeit? Einstimmigkeit. Und das Gericht hat gesagt, nee, im Zuge von gewandelten gesellschaftlichen Moralvorstellungen müsse man sagen, das sei wohl noch knapp drunter. Von einiger Erheblichkeit ist zum Beispiel Sex in der Öffentlichkeit. Also wer irgendwie, das kommt ja schon bisweilen irgendwie mal vor, dass das Paare
dann
das nächste Zimmer nicht mehr finden und genau, also das zum Beispiel wird man sagen müssen, ist dann natürlich, also wenn das nicht von einiger Erheblichkeit ist, dann wird es schwer, irgendeine sexuelle Handlung zu finden, die dann erheblich ist. gut, aber auf jeden Fall das also auch nicht, und dann blieb tatsächlich nur noch übrig der 118-O-Weg, Belästigung der Allgemeinheit.
Ordnungswidrigkeitengesetz.
Genau, Ordnungswidrigkeitengesetz. Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Da ist die Schwelle eben etwas niedriger, sagt das Gericht. Und deshalb ist es ja auch nur eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat. Und dann hat sie eben 300 Euro berappen müssen für diese Aktion. Das ist jetzt alles zu verschmerzen. Und wie gesagt, der Vorgang als solcher ist ja auch eine Petitesse. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant mit dem 183 insbesondere.
Ja. So, kommen wir jetzt zu den gerechten Urteilen. Wobei Urteil hier wieder weit zu verstehen ist, zumindest beim ersten. Beim zweiten ist tatsächlich ein Urteil. Aber hier ist es eigentlich nur eine Entscheidung.
Mhm. Ja, das, es ist ein neu gegründetes Portal, muss man wohl sagen. Dieses Portal veröffentlicht sämtliche im Bundesgesetzblatt erschienenen Gesetze eben. Ja, also das Bundesgesetzblatt, ne, man kennt das, wann immer ein Gesetz beschlossen wird, wird es im Bundesgesetzblatt verkündet, und das ist auch Voraussetzung für das Wirksamwerden eines neuen Gesetzes. Und alles, was eben im Bundesgesetzblatt so erscheint, konnte man auch bisher schon online abrufen auf der Seite des Bundesanzeigerverlages. Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Ja, wenn man da jetzt nämlich zum Beispiel die Erscheinungen im Bundesgesetzblatt durchsuchen wollte, ja, wenn man irgendwie ein Schlagwort hatte und danach suchen wollte, dann ging das nur, wenn man ein Abo abschloss, und das kostete Geld. Und noch ein paar andere Dinge irgendwie. Ich glaube, das Ausdrucken war angeblich auch nur möglich, wenn man ein Abo hatte, und noch so verschiedene weitere Sachen. Und das wurde jedenfalls von dieser Initiative hier als Missstand empfunden. Die Open Knowledge Foundation ist das und sagt, das ist ja wohl, im Bundesgesetzblatt erscheinen die Gesetze, an die wir uns alle halten müssen. Das muss doch vollständig frei zugänglich sein, und zwar eben auch mit allen Funktionen und so weiter. Und deshalb haben die das jetzt auf ihrer eigenen Seite namens, offenegesetze.de, einfach online gestellt. Da wird man gucken müssen, ob der Verlag, denn also dieser Bundesanzeigerverlag, ist inzwischen privatisiert und gehört zu Dumont, das ist eine große Verlagsgruppe, ja. Und die haben natürlich Geld damit verdient, dass sie eben, Leute dort Abos abgeschlossen haben, ja. Man wird mal schauen müssen, ob die sich damit einfach so abfinden, denn es gibt zwar natürlich kein Urheberrecht an den Dingen, die im Bundesgesetzblatt erscheinen. Ja, das steht im Urheberrechtsgesetz drin, dass eben amtliche Dokumente dieser Art, beispielsweise eben Gesetze, nicht urheberrechtlich geschützt sein können. Das wäre ja auch nochmal schöner. Aber es gibt einen sogenannten Datenbankschutz. Also wer sich die Mühe macht, wer Dinge anbietet, die zwar für sich genommen alle urheberrechtlich nicht geschützt sind, aber die systematisiert und in einer Datenbank unter einigem Aufwand zusammenführt, der kann eben einen eigenen Datenbankschutz genießen dafür. Und da könnte theoretisch, das wird man dann eben gegebenenfalls sehen müssen, die Open Knowledge Foundation unzulässigerweise drin eingegriffen haben. Vielleicht auch nicht. Bisher ist mir auch nicht bekannt, dass es da irgendwie eine Klage oder dergleichen gäbe, aber das ist jetzt auch erst seit wenigen Tagen der Fall, also muss man mal gucken, ne? Finden wir das erstmal natürlich eine gute Sache, ja. Man muss dazu sagen, das Bundesgesetzblatt ist für die meisten Leute, glaube ich, nicht so lesenswert, denn da stehen ja nur, in aller Regel ist es ja so, dass bestehende Gesetze geändert werden. Und dann stehen eben auch tatsächlich nur die Änderungen drin. Das heißt, du machst es auf und da steht dann drin, Paragraph sowieso im bürgerlichen Gesetzbuch, Absatz sowieso, Nummer sowieso wird ergänzt um das Wort so oder folgende Worte werden gestrichen. Das heißt, das alleine zu lesen, die Erscheinung im Bundesgesetzblatt alleine zu lesen, macht überhaupt keinen Sinn normalerweise, sondern was man eigentlich lesen will, sind die konsolidierten Fassungen. Und die gibt es wiederum auf einer eigenen Seite des Bundesjustizministeriums, nämlich gesetze-im-internet.de, auch heute schon abrufbar. Also es ist jetzt alles nicht so furchtbar kriegsentscheidend, aber trotzdem, gerade in unserem Job ist es natürlich schon manchmal so, dass man auch direkt ins Bundesgesetzblatt gucken will. Und insofern finden wir das eigentlich eine ganz dankenswerte Initiative der Open Knowledge Foundation.
Handelsregister übrigens wäre auch noch so ein Fall, der mir einfallen würde. Handelsregister, ne? Das könnte man sich auch vorstellen. Das wäre übrigens auch dann nicht nur für uns interessant, sondern eben auch für Wettbewerber, denn auch das kostet ja Geld, da reinzugucken.
Ja, in der Tat.
Also skurril. Aber interessant, dass sich da was tut. Und jetzt kommen wir zu einem zweiten, ein bisschen launigeren gerechten Urteil. Da ging es nämlich um die Amtsanmaßung eines Tischlers, der ein selbstgebasteltes Blitzergerät gebaut hat, eine Blitzerattrappe, und zwar mit seinen Kindern, mit seinen minderjährigen Kindern zusammen. Der hat in Köln offensichtlich, in einem Kölner Stadtviertel in einer Straße gewohnt, wo eigentlich Tempo 30 gilt, aber wo sich offensichtlich niemand daran hält. Der Mann hatte eben zuvor mehrmals bei der Stadt gefragt, ob es möglich wäre, Geschwindigkeitskontrollen da durchführen zu lassen. Und da hat sich offensichtlich nie etwas getan. Und deswegen hat er in einem Bastelnachmittag mit seinen Kindern tatsächlich diese Attrappe gebaut und sie im Vorgarten aufgestellt. Und ein Schild eben auch noch daneben getan, 30er-Zone. Und allen Ernstes wurde er deswegen angezeigt von einem miesepetrigen Autofahrer. Also ich weiß nicht, ob der allen Ernstes gedacht hatte, das sei ein echtes Blitzgerät. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich habe leider kein Foto gesehen, wie das aussieht. Mir nicht vorstellen, das ist wirklich beim zweiten Blick.
Ja, aber wenn man da so gerade mit 60, 70 km/h vorbeifährt, ja, in der 30er,
dann kann man schon mal erschrecken.
Genau. Übrigens, ne, und tatsächlich, der Straftatbestand, um den es hier geht.
Ja, da wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Ach so, okay. Ne? 132 ja. Strafgesetzbuch, und da geht es eben um Amtsanmaßung, ja, und die Frage, ob die hier begangen wurde, ja. Und also da geht es im Wesentlichen darum, dass solche Maßnahmen wie eben das Ausstellen von Verbotsschildern, von Blitzerattrappen eben nur von einer Behörde vorgenommen werden dürfen, natürlich nicht von irgendjemandem, ja. Und das wäre hier übrigens tatsächlich auch erfüllt gewesen. Also man muss sagen, offensichtlich ist das Gericht zum Ergebnis gekommen, das war hier eine Amtsanmaßung. Sie haben die aber wegen Geringfügigkeit eingestellt.
Ist ja schon auch nicht ganz selbstverständlich, denn es heißt ja, ne, unbefugt mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf. Naja, das Aufstellen eines echten Blitzers darf nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden. Das Aufstellen von irgendeinem Kasten, der nur so aussieht, könnte man ja zumindest mal drüber nachdenken, ob das wirklich so sein muss. Aber das soll eigentlich erstmal schon erfüllt gewesen sein. Ja. Und dann.
Also insofern finde ich übrigens das Urteil auch zutiefst ungerecht. Also ich finde, ich gesagt, diesen Impuls hatte doch schon jeder mal, der an so einer Straße wohnt, wo die Leute da so durchjagen, und das gibt es ja nun einfach mal. Und da können wir auch dran erinnern, dass wir mal versucht haben, das eine oder andere da ist, hatten. Es ist natürlich immer fürchterlich in die Hose gegangen, aber ich finde diesen Impuls total nachvollziehbar und auch löblich, wenn er dann durchgezogen wird. Und dass man nun im Vorgarten da nicht mit einem Blitzer zu rechnen kann, zu hat, kann man sich ja nun auch jeder vernünftig denkende Mensch selber zusammenreimen. Deswegen finde ich das so ein bisschen grenzwertig, diese Entscheidung, im Ergebnis aber natürlich dann begrüßenswert, weil sie haben es ja wegen Geringfügigkeit der Schuld eingestellt und wegen eines mangelnden öffentliches Interesse an der Strafverfolgung übrigens auch, ne?
Ja.
So, naja, also dann im Ergebnis also ein gerechtes Urteil. Damit wären wir am Ende der Sendung.
Mhm. Wir hören uns nächste Woche wie gewohnt am Mittwoch. Übernächste Woche können wir schon mal ankündigen, dass wir pausieren werden. Das ist dann der 26.12.
Berühmt die Woche zwischen den Jahren, wie es immer so schön heißt.
Da sind wir feiertäglich daheim und können die Sendung leider nicht aufnehmen. Und dann hören wir uns aber im nächsten Jahr wieder ganz normal. Es hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Sternchen im iTunes Store gebt. Dazu könnt ihr diese lila-weiße Podcast-App auf eurem iPhone, sofern ihr eines besitzt, benutzen. Wenn ihr uns irgendwo anders hört, auf Spotify oder sonst wo, freuen wir uns natürlich ebenfalls über positive Rezensionen. Ihr könnt uns unsere Meinung sagen unter blogs.faz.net/Einspruch. Das war insbesondere bei der letzten Sendung sehr erfreulich. Da gab es etliches Feedback, auch sehr ausführlich und sehr sachlich fundiert und echt interessant. Nicht alles davon können wir immer in der Sendung aufgreifen, aber kann man trotzdem sehr empfehlen, da einfach mal in die Kommentare auch reinzuschauen. Das ist durchaus lesenswert.
Ja, weil letztendlich ist es ja so, dass wir natürlich hier auch ein bisschen im Plauderton das Ganze gestalten und um niemanden zu verschrecken und auch vielleicht Nicht-Juristen dazu zu gewinnen, sich eben mal mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Deswegen gehen wir natürlich tief rein, aber auch nicht zu tief. Und deswegen finde ich schön, wenn man im Nachgang der eine oder andere da vielleicht nochmal Sachen ergänzt, vielleicht auch ein bisschen präziser formuliert, als wir es hier mitunter tun. Also für alle, die sich dafür interessieren, bitte da reinschreiben oder auch mal nachlesen, was die Hörer, die wirklich klugen Hörer, die wir haben, dazu zu sagen haben.
Ach so. Ja, und zu guter Letzt natürlich faz.net/Einspruch testen, wo ihr ein kostenloses, vierwöchiges Probeabo abschließen könnt. In diesem Sinne, hat es uns sehr gefreut. Macht's gut und bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Ciao.